immer wieder begeistert, wie Gott ist. Das ist erstaunlich manchmal. Gestern war, denke ich, unser erster freien Tag in einige Monate. Es gibt immer irgendetwas. Und auch wenn du einen freien Tag hast, hast du immer was, was du für morgen vorbereiten musst, oder? Und gestern war ein Tag, wo es frei war. Das nicht nur so, weil es so war, sondern ich habe das im Geist gespürt, das ist frei. Du brauchst dich nicht auf morgen vorzubereiten, du brauchst dir keine großen Gedanken machen. Wir haben einen Fantastic Four angeschaut gestern. Ganz toll. Also Marvel Comics, die waren für mich das Größte, als ich aufgewachsen bin, und das war so ein Ding, so ein Film. Und wir haben es wirklich genossen. Und dann sind wir ins Bett gegangen. Und ich wusste, dass Gott heute Morgen irgendetwas hatte für uns. Und ich bin aufgestanden, auch nicht so früh, Kaffee angesetzt und eine Tasse Kaffee gemacht, habe mich im Wohnzimmer gesetzt und habe gesagt, Herr, was ist jetzt eigentlich heute dran? Und er kam und sagt, das und das und das. Halleluja! Ich preise den Herrn, dass es so ist. Ich preise den Herrn, dass es ist in seinem Interesse, dass wir warme Semmel haben. Es ist in seinem Interesse, dass wir das Jetzt-Wort bekommen, das Rema-Wort Gottes. Und das hat mich sehr tief beeindruckt, was er heute gegeben hat. Wir sind ja in der Adventszeit. Aber daran habe ich nicht gedacht. Ich habe gedacht, Herr, ich will nicht nach einem Kirchenkalender, sondern ich will dein Wort. Und dann gab er mir Matthäus 2. Was genau in den Adventszeit passt. Halleluja. Also ich denke, Gott hat nichts gegen einen Kirchenkalender. Preis dem Herrn. Aber ich möchte das Ganze unter dem Rubrik stellen, was ich vorhin schon gesagt habe, das Wort Mischung. Wir tendieren dazu, immer zu meinen, Christsein ist gut, alles ist positiv, alles ist Friede, Freude, Eierkuchen. Und manchmal vergessen wir, was, in welchem Zusammenhang wir eigentlich leben. Und es hat mich ein bisschen erschreckt, als ich das gelesen habe, eigentlich mit diesem Verständnis. Aber das ist zu unserer Auferbauung, das ist zu unserer Ermutigung, das ist, dass wir auf eine richtige Bahn gehen. Und so werde ich das einfach vorlesen. Matthäus 2. Und ich lese die Verse 1 bis 19. Als Jesus geboren war in Bethlehem in Judäa, zur Zeit des Königs Herodes, siehe, da kamen Weise aus dem Morgenland nach Jerusalem und sprachen, wo ist der neugeborene König der Juden? Herodes hat überhaupt keinen blassen Schimmer, dass es einen neuen König gebe. Wir haben seinen Stern gesehen im Morgenland und sind gekommen, ihn anzubeten. Als das der König Herodes hörte, erschrak er. Und mit ihm ganz Jerusalem. Und er ließ zusammenkommen alle Hohepriester und Schriftgelehrten des Volkes und erforschte von ihnen, wo der Christus geboren werden sollte. Die haben gewusst. Die haben Bescheid gewusst. Wonach haben sie gesucht? Wo soll der Messias geboren werden? Die haben geahnt. Die waren erschrocken, die waren betroffen. Das war eine Botschaft, der durchgedrungen ist. Und wie haben sie reagiert, diese hohen Schriftgelehrten, diese ganz Jerusalem, diese ganze Schicht der Obrigkeit, wie haben sie reagiert? Die waren erschrocken. Oh mein, nicht jetzt! Jetzt bin ich gerade an die Macht gekommen und jetzt soll der neue König kommen. Nee. Das darf nicht wahr sein. Das sind die Menschen, die schon jahrelang auf ihren Messias gewartet haben. Und als sie gehört haben, jetzt kommt er, waren sie erschrocken. Und sie sagten ihm in Bethlehem in Judäa, denn so steht geschrieben durch den Propheten. Und du, Bethlehem in Judäa, das ist aus Micha 5,1. Und du, Bethlehem, in jüdischen Lande, bist keineswegs die Kleinsten unter den Städten in Judäa, in Juda, denn aus dir wird kommen der Fürst, der mein Volk Israel weiden soll. Da rief Herodes die Weisen heimlich zu sich und er kündete genau von ihnen, wann der Stern erschienen war, wäre. Und schickte sie nach Bethlehem und sprach, zieht hin und forscht fleißig nach dem Kindlein. Und wenn ihr es findet, so sagt mir wieder, dass ich auch komme und es anbete. Als sie nun den König gehört hatten, zogen sie hin. Und siehe, der Stern, den sie im Morgenland gesehen hatten, ging vor ihnen her, bis es über den Ort stand, wo das Kindlein war. Als sie den Stern sahen, wurden sie hoch erfreut und gingen in das Haus und fanden das Kindlein mit Maria, seine Mutter, und fielen nieder und beteten es an und taten ihre Schätze auf und schenkten ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe. Und Gott befahl ihnen im Traum, nicht wieder zu Herodes zurückzukehren, und sie zogen auf einen anderen Weg wieder in ihr Land. Als sie aber hinweggezogen waren, siehe, da erschien der Engel des Herrn dem Josef im Traum und sprach, steh auf, nimm das Kind und seine Mutter mit dir und flieh nach Ägypten und bleib dort, bis ich dir sage. Denn Herodes hat vor, das Kindlein zu suchen, um es umzubringen. Da stand er auf und nahm das Kindlein und seine Mutter mit sich bei Nacht und entwich nach Ägypten. Und blieb dort bis nach dem Tod des Herodes, damit erfüllt wurde, was der Herr durch den Propheten gesagt hat, da er spricht, aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Als Herodes nun sah, dass er von den Weisen betrogen war, wurde er sehr zornig und schickte aus und ließ alle Kinder in Bethlehem töten und in der ganzen Gegend, die zweijährig und darunter waren, nach der Zeit, die er von den Weisen genau erkundet hatte. Da wurde erfüllt, was gesagt ist durch den Propheten Jeremia, der da spricht, im Rama hat man ein Geschrei gehört, viel Weinen und Wehklagen. Rahel beweint ihre Kinder und wollte sie sich nicht trösten lassen, denn es war aus mit ihnen. Diese Weihnachtsgeschichte, hier sehen wir den Anfang. Und wir sehen von vornherein, was diese kosmische Auseinandersetzung ausmacht hier auf Erden. Stellt euch das mal vor, wir lesen das so leicht. Plötzlich weinten nicht nur eine Mutter. Es weinte eine ganze Stadt und eine ganze Region. Im Landkreis Traunstein wurde jedes männliche Kind, der unter 2 Jahre alt war, getötet, ausgerottet. Und die Mütter waren ohne ihre Kinder absolut am Ende. Es war aus mit ihnen. Es gab keinen Trost. Es gab gar nichts. Außer dieser mächtige König, der seinen Thron irgendwie schützen wollte, seine Blutlinie schützen wollte. Es sagt nicht, wie viele Kinder es waren. Aber ich denke, das ist gar nicht so wichtig für die Mütter, die ihr Kinder verloren hatten. Die wenigsten von uns wissen, was das bedeutet. Jesus ist geboren. Halleluja, dieser mächtige geistliche Sieg, der Anfang, das Ende, Gottes Plan. Wunderbar geschützt vom Engel des Herrn. Aber mit einem derartigen Kampf, mit einer derartigen Trübsal, mit einem derartigen Rückschlag, mit einem derartigen Schmerz. Es ist wichtig, dass wir wissen, dass das Christsein was kostet. So sehe ich das in unserem Zusammenhang. Es kostet uns was. Es ist nicht nur ein Leckerbissen, der Gott uns gegeben hat und sagt, hier, ihr armen Leute, ihr könnt es nicht schaffen, also hier, ich gebe euch die Erlösung, jetzt ist alles paletti. Eigentlich ist unsere Berufung in Jesus eine Berufung zum Kampf. Es ist eine Berufung in diese ewige Kampf, der stattfindet, der noch nicht vorbei ist. Es wird erst dann vorbei, wenn Jesus wiederkommt. Und dann haben wir nur eine Sendepause für 1000 Jahre. Dann ist es immer noch nicht vorbei, denn am Ende dieser 1000 Jahre geht das Ganze wieder los. Bis zur endgültigen Kampf. Es ist einen Kampf, in der wir leben und einen Kampf, in der wir wandeln. Einen Kampf Tag für Tag, wo wir aber diesen Vorrecht haben, auf der Siegerseite zu sein. Wir haben das Vorrecht, mit Jesus zu wandeln, der alles schon bereits überwunden hat. Halleluja. Lass uns mal in die Offenbarung schauen. Offenbarung 12. Das gibt uns einen Blick von diesem Kampf aus dem himmlischen Sicht, aus der himmlischen Sicht. Wir sehen ein bisschen, wir bekommen ein bisschen Hintergrund. Das ist eine erstaunliche Sache. Das geht über unseren Verstand hinaus, aber das zeigt uns, was hier gelaufen ist. Offenbarung 12. Und es erschien ein großes Zeichen am Himmel. Eine Frau mit der Sonne bekleidet und der Mond unter ihren Füßen und auf ihrem Haupt eine Krone von 12 Sternen. Und sie war schwanger und schrie in Kindersnöten und hatte große Qual bei der Geburt. Und es erschien ein anderes Zeichen im Himmel und siehe, ein großer roter Drache. Er hatte 7 Häupter und 10 Hörner und auf seinen Häuptern 7 Kronen. Und sein Schwanz fegte den 3. Teil der Sterne des Himmels hinweg und warf sie auf die Erde. Und der Drache trat vor die Frau, die gebären sollte, damit er, wenn sie geboren hatte, ihr Kind fräße. Und sie gebär einen Sohn, einen Knaben, der alle Völker weiden sollte mit eisernen Stabe. Und ihr Kind wurde entrückt zu Gott und seinem Thron. Und die Frau entfloh in die Wüste, wo sie einen Ort hatte, bereitet von Gott, dass sie dort ernährt werde 1260 Tage. Und es entbrannte ein Kampf im Himmel. Michael und seine Engel kämpften gegen den Drachen. Und der Drache kämpfte und seinen Engel. Und sie siegte nicht. Halleluja! Sie siegte nicht. Und ihre Stärke wurde nicht mehr gefunden. Ihre Stätte wurde nicht mehr gefunden im Himmel. Und es wurde hinausgeworfen, der große Drache, die alte Schlange, die da heißt Teufel und Satan, der die ganze Welt verführt. Und er wurde auf die Erde geworfen und sein Engel wurde mit ihm dahin geworfen. Also wir sehen diese Geschichte, wie es im Himmel ausgesehen hat, sehen wir in Matthäus 2, wie es sich hier auf Erden ausgespielt hatte. Herodes war da, der wollte dieses Kind verschlingen und töten, aber Gott hat das Kind und seine Mutter in einen Ort hineingesteckt, wo sie geschützt waren von Gott. Um Gottes Wort zu erfüllen, Schritt für Schritt. Wir sind immer noch dabei, Gottes Wort zu erfüllen. In Epheser heißt es, dass Gott, dass eine von seinen Ziele und Zwecke ist, dass ein Banner im Himmel steht, wo es sagt, siehe, wie gütig und gnädig ich meinen Kindern bin. Gütig und gnädig zu zeigen, bedarf einer Situation, wo es keine Güte und keine Gnade gibt. Um das zu zeigen, wer Gott ist, bedarf es einen Hintergrund, wie er nicht ist. Um seine Güte mit dem höchsten Kontrast zu zeigen, braucht man einen Hintergrund des Bösen. Auf diesen Hintergrund zeigt Gott seine Gnade und seine Macht und seine Kraft und er tut es immer wieder. So wie er sich als Herr geoffenbart hat, den Kindern Israels, als sie von Pharao wegflohen, als sie aus Ägyptenland kommen sollten, so zeigt Gott jetzt durch unseren Herrn Jesus Christus die Überwindung dieser Welt in unserem Leben. Die Erwartung, die wir als Christen haben, zu überwinden, ist eine 100%ige Erwartung. Es ist nicht eine vielleicht geschieht es ist eine 100%ige Erwartung und Hoffnung und Glaube, dass der Herr diese Welt überwunden hat und dass wir in diesem Siegeszug sind. Das ist die gute Nachricht. In dieser Welt werdet ihr Trübsal haben, sagt Jesus. Aber sei guten Mutes. Sei guten Mutes, sei froh. Sei erfüllt mit Hoffnung. Guten Mutes, was bedeutet das? Das ist keine Laune, das ist eine Lebenseinstellung. Guten Mutes heißt, ich erwarte von ihm alles. War eine Spitzenaussage, Tobias. Ich erwarte alles von Jesus Christus. Wir erwarten alles von ihm, weil er es uns versprochen hat und weil er gewonnen hat. Der Drache hat versucht. Mit seinen ganzen Engeln hat er versucht. Aber es heißt, er war nicht stark genug und er findet keinen Platz mehr im Himmel. Wo ist er denn? Hier bei uns. Ja, vielen Dank, Gott. Jetzt haben wir den Salat, gell? Jetzt stecken wir in die Tinte. Aber er hat nicht nur den Teufel hier zur Erde geschickt, er hat seinen Sohn geschickt und hat den Teufel dabei überwunden, hat ihn zerschlagen, total und für immer und für ewig zerschlagen. Und wir wohnen jetzt in seinem Sieg. Aber das Christsein ist nicht ohne Trübsal. Es ist nicht ohne die Schwierigkeiten. Und ich denke, das wissen wir alle. Niemand muss mir das sagen. Wenn jemand mir sagen würde, oh, komm zu Jesus, all deine Probleme sind gelöst, da werde ich erstmal eine Fragestelle machen. Amen. Wir haben alle lang genug gelebt, zu wissen, dass es ein Kampf ist. Aber ich hoffe, wir haben auch lang genug in Jesus gelebt, dass wir wissen, egal wie schwarz es ist, dass es ein Licht gibt in ihm, dass wir eine Hoffnung haben in ihm, dass es weitergeht in ihm, egal wie schlimm es aussehen mag. Amen. Es bleibt nicht schlimm, sondern was bleibt, ist die Überwindung. Was bleibt, ist der Sieg. Was bleibt, ist das Blut Jesu Christi, der uns reingewaschen hat. Was bleibt, ist, dass egal was wir hier erleben auf dieser Erde, haben wir überwunden. Wir haben gewonnen. Denn auch wenn wir sterben, leben wir. Es gibt keinen Tod mehr und das ist das Schlimmste, was diese Erde uns antun kann, ist, dass dieser Leib in irgendeiner Weise nicht mehr funktioniert. Das ist das Schlimmste, was diese Erde uns antun kann. Und das klangt nieder. Das klangt nicht. Wir sind immer noch Sieger. Wir sind immer noch Überwinder. Und wir werden immer noch im Himmel in alle Ewigkeit mit Jesus sein und mit ihm regieren. Halleluja. Halleluja. Ich möchte, wo wir jetzt den Anfang gesehen haben, der Anfang dieses riesigen Konflikts, dann haben wir das Leben Jesu, wir haben die 33 Jahre, die er gedient hat, wir haben all seine Lehre, all seine Wundern, all das, was er uns gezeigt hat, all das, was wir eigentlich tun sollen. Denn wir wissen, er sagt, die Werke, die ich tue, jeder, der an mich glaubt, wird die gleiche Werke tun und noch größere. Wir haben seinen Beispiel, seinen Wandeln, seinen Lauf. Wir sehen, wie er mit der Teufel umgeht. Wir sehen, wie er mit Krankheit umgeht. Wir sehen, wie er mit Naturmächte umgeht. Wir sehen all das. Der hat uns so viel gezeigt. Wir sehen, wie er einfach drüber steht. Der steht einfach drüber. Ich möchte gerne seine letzten Gebet mal aufschlagen. Seine letzten Gebet zu seinem Vater, bevor er ans Kreuz ging. Wer weiß, wer das zu finden ist? Johannes? 17. Johannes war richtig, 14 war gut. Halleluja. Johannes 17. Mit diesem Hintergrund, was ich jetzt gemalt habe, diesen Hintergrund von der Offenbarung, diesen Hintergrund von dem, wie diesen Kampf ausgesehen hat auf Erden, jetzt möchte ich, dass wir das anschauen, wie Jesus seinen Jüngern jetzt verlassen möchte. Er hat ihnen vorbereitet, er hat ihnen alles gegeben. Und was ist jetzt sein letzter Wunsch? Wie schickt er uns weiter in diesen Kampf hinein? So redet Jesus und hob seine Augen auf zum Himmel und sprach: Vater, die Stunde ist da. Verherrliche deinen Sohn, damit der Sohn dich verherrliche. Denn du hast ihm Macht gegeben über allen Menschen, damit er das ewige Leben gebe allen, die du ihm gegeben hast. Das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, der du allein wahrer Gott bist und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Ich habe dich verherrlicht auf Erden und das Werk vollendet, das du mir gegeben hast, damit ich es tue. Und nun, Vater, verherrliche du mich bei dir mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Das war ein herrliches Bild. Wenn wir nur darüber nachdenken, Mensch, Jesus, der war mit Gott, ehe die Welt geschaffen war. Hier betont er seine ewige Gottheit, dein ewiges Sein. Halleluja. Verherrliche du mich bei dir mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Ich habe deinen Namen den Menschen offenbart, die du mir aus der Welt gegeben hast. Sie waren dein, und du hast sie mir gegeben, und sie haben dein Wort bewahrt. Nun wissen sie, dass alles, was du mir gegeben hast, von dir kommt. Denn die Worte, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben, und sie haben sie angenommen und wahrhaftig erkannt, dass ich von dir ausgegangen bin. Und sie glauben, dass du mich gesandt hast. Mit welcher Freude sagt er das? Vater, die glauben. Die glauben es wirklich. Die haben es angenommen. Ich habe sie deine Worte gegeben und sie haben sie angenommen. Und davor sagt er, das ist das ewige Leben, dass sie dich erkennen und dem, den du gesandt hast, Jesus Christus. Sie haben mich erkannt, Vater. Die haben dich erkannt, dass du mich gesandt hast. Die haben geglaubt. Was für eine Freude klang, höre ich in Jesus Stimme. Die haben es geglaubt, die haben es gepackt. Die glauben, dass du mich gesandt hast. Ich bitte für sie und bitte nicht für die Welt, sondern für die, die du mir gegeben hast, denn sie sind dein. Und alles, was mein ist, das ist dein. Und was dein ist, das ist mein. Und ich bin in ihnen verherrlicht. Alles, was deins ist, das ist meins. Alles, was meins ist, das ist auch meins. Alles, was deins ist, ist meins. Alles, was meins ist, ist deins. Was für ein wunderbares Bild. Ist da Eifersucht? Nee. Ist das irgendeine Begierde? Nee. Vater, alles ist deins, was ich hab. Und alles, was du hast, hast du mir gegeben. Es ist alles unseres. Es ist eine perfekte Miteinander, eine perfekte Einheit, ohne irgendein komisches Gefühl dabei, ohne irgendeine komische, das kann ich nicht antasten, das ist deins oder das gehört jemand anders. Es war eine völlige Einheit. Was Jesus tat, war genau das, was der Vater wollte. Genau der Wille des Vaters. Und der Vater hatte so eine riesige Freude daran, seinen Sohn zu verherrlichen, ihm alles zu geben. Er sagte, du kannst machen, was du willst, denn ich weiß, dass das, was du willst, mein Wille ist. Halleluja. Ich bin nicht mehr in der Welt. Sie aber sind in der Welt und ich komme zu dir. Heiliger Vater, erhalte sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast, dass sie eins seien wie wir. Solange ich bei ihnen war, erhielt ich sie in deinen Namen, den du mir gegeben hast, und ich habe sie bewahrt. Und keine von ihnen ist verloren, außer dem Sohn des Verderbens, damit die Schrift erfüllt werde. Nun aber komme ich zu dir und rede dies in der Welt, damit meine Freude in ihnen vollkommen sei. Ich habe ihnen dein Wort gegeben, und die Welt hat sie gehasst, denn sie sind nicht von der Welt, wie auch ich nicht von der Welt bin. Ich bitte dich nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie bewahrst vor den Bösen. Nun komme ich zu dir, Vater, ich werde sie verlassen, und ich sage diese Dinge, damit meine Freude in ihnen vollkommen sei. Sie haben es geglaubt, Vater, und nun gehe ich weg und ich lasse sie alleine mit nur diesem kleinen Gebet. Vater, bewahre sie von den Bösen. Nehmen sie nicht aus der Welt. Die Welt hasst sie. Die sind absolut gehasst und verachtet. Aber Vater, nimm sie nicht aus der Welt, sondern bewahre sie von den Bösen. Eieieiei. Aber Jesus, lass uns doch mit dir gehen. Was willst du mit uns machen, dass wir hier bleiben sollen? Aber doch haben sie geglaubt. Sie haben geglaubt und sie haben verstanden. Sie haben Gottes Wort bekommen und sie haben es angenommen. In irgendeiner Weise, und ich behaupte, dass diese Weise über ihr Verständnis hinausging, in irgendeiner Weise wussten sie innen drinne, okay, jetzt sind wir dran. Jetzt werden wir weitergehen mit Jesus in uns, mit seiner Kraft. Wir werden größere Werke tun. Jetzt geht er zum Vater. Wir haben diese Erwartung in uns. Wir haben diese Hoffnung in uns. Und jetzt werden wir durch. Jetzt werden wir durchgehen. Und wir werden in dieser Überwindung leben. Ich kann mir vorstellen, die waren erschreckt. Die waren nervös. Die hatten Angst. Die waren unsicher. Und das sehen wir in den nächsten Kapitel, als die gekommen sind und Jesus gepackt haben. Was haben sie getan? Die sind alle weggelaufen. Petrus hat Jesus dreimal verraten. Das war einen absolut Wirbelwind, einen Wirbelsturm in ihrem Leben, ohne seinesgleichen. Totale Unsicherheit. Der ganze Welt ist, ihre Welt ist auf dem Kopf gestanden. Nichts ist gewesen, wie es damals war. Und hier sagt Jesus, Vater, nimm sie nicht aus der Welt. Bewahre sie von den Bösen. Dieses Wort zeigt mir aber eines. Dieses Wort macht mir sehr, sehr großen Mut. Weil er sagt, er beabsichtigt nicht, dass wir aus der Welt gezogen werden, aber er sagt, Vater, bewahre sie von den Bösen. Und jetzt eine Frage für dich. Meinst du, dass diesen Gebet, die Jesus seinen Vater gebetet hat, dass der Vater das geantwortet hat? Ich habe persönlich überhaupt keinen Zweifel. Ich habe keinen Zweifel, dass mein Vater im Himmel mich vor den Bösen bewahrt. Nun, jetzt gehen wir durch unser Leben. Denk über dein Leben mal nach. Ja, was bedeutet das? Ich habe so viel Böses erlebt. Ich bin durch so viele Dinge gegangen, so viel Schmerz, so viel Leiden. Wie soll das gehen? Was soll das überhaupt bedeuten? Bewahre mich von den Bösen. Gott, hast du das Gebet vergessen? Hallo? Hier bin ich. Vergiss mich nicht. Bewahre mich auch. Was mich ermutigt, ist, dass alles, was ich durchmache, von Gott zugelassen ist. Alles, was ich durchmache, kommt durch seine Hand, weil er mich bewahrt vor den Bösen. Er bewahrt mich Tag für Tag. Er hat mich bewahrt von meinem Lebensanfang bis heute und er wird mich bewahren bis in alle Ewigkeit. Solange ich diese Bewahrung brauche, bewahrt er mich. Das heißt, er hat mich bewahrt. In meiner Vergangenheit, so wie in meiner Gegenwart, so wie in meiner Zukunft. Ich kann nicht sagen, whoops, Gott, an dem Tag hast du offensichtlich vergessen, dass ich da war. Weil da habe ich so einen Schlag gekriegt. Wo warst du denn, Gott? Nee, er hat es zugelassen. Und warum? Weil er dran ist, uns zu diesem Punkt zu bringen. Er ist dabei, die Gebete Jesu zu erfüllen, die seinen Plan entsprechen. Es geht weiter. Sie sind nicht von der Welt, wie auch ich nicht von der Welt bin. Heilige sie in der Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Wie du mich gesandt hast, das liebe ich. Wie du mich gesandt hast in die Welt, so sende ich ihnen auch in die Welt. So sende ich sie auch in die Welt. Ich lese das lieber, wie es grammatisch dort steht. So sende ich sie auch in die Welt. Vater, so wie du mich gesandt hast, so sende ich auch sie. Genau in derselben Art und Weise. Mit derselben Auftrag, in derselben Autorität, mit demselben Heiligen Geist. So wie du mich gesandt hast, Vater, so sende ich sie. Das begeistert mich. Weil ich weiß, dass die Autorität, die Jesus hatte, auch mir zur Verfügung steht, um das zu erfüllen, wozu er mir berufen hat. Halleluja. Ich heilige mich selbst für sie, damit auch sie geheiligt seien in der Wahrheit. Ich bitte aber nicht allein für sie, und das liebe ich auch, ohne diesen kleinen Vers, werden so viele theologische Fragen offen. Aber hiermit ist es alles geklärt. Diese ganze Frage, ja, das war nur für damals. Das galt nur für den Anfang, für die neugeborene Gemeinde, die Geistesgaben und das ganze Zeug. Das war nur für damals. Das Krankenheilen, das gilt nicht mehr für heute. Es gibt Leute, die so denken, dass diese besonderen Gaben des Heiligen Geistes nur für eine kurze Zeit, nachdem Jesus hier war, ihr Gültigkeit hatten. Aber hier sagt es, ich bitte aber nicht allein für sie, sondern auch für die, die durch ihr Wort an mich glauben werden. Halleluja. Wir glauben anhand der Worte der Aposteln und die Nachfolge Jesu über die Jahre hindurch, bis es zu uns gelangt ist, bis wir das Evangelium gehört haben, bis wir unser Ja-Wort gegeben haben zu Jesus. Es gilt für uns heute. Uneingeschränkt, unverändert. Es heißt nicht, ja, die nachher kommen, die bekommen auch einen Teil. Sondern, Vater, ich bete nicht nur für sie, sondern für alle, die in Zukunft an dich glauben werden durch ihre Wörter. Der Glaube geht weiter im vollen Maß, uneingeschränkt, preis dem Herrn. Und warum? Damit sie alle eins seien. Wie du, Vater, in mir bist und ich in dir, so sollen auch sie in uns sein, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Halleluja. Und ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast, damit sie eins seien, wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir, damit sie vollkommen eins seien und die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast und sie liebst, wie du mich liebst. Vater, ich will, dass wo ich bin, auch die bei mir seien, die du mir gegeben hast, damit sie meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast. Denn du hast mich geliebt, ehe der Grund der Welt gelegt war. Gerechter Vater, die Welt kennt dich nicht, ich aber kenne dich, und diese haben erkannt, dass du mich gesandt hast. Und ich habe ihnen deinen Namen kundgetan und werde ihn kundtun, damit die Liebe, mit der du mich liebst, in ihnen sei und ich in ihnen. Alles, was der Herr uns gibt und alles, was er an uns tut, hat diesen Ziel. Damit sie eins werden, Vater, wie du und ich eins sind. damit sie vollkommen eins sind, damit die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast. Er hat in diesen paar Schriftstellen, diese paar Verse mehrmals gesagt, mehrmals das Gleiche, damit die Welt erkenne, die Welt wird erkennen, dass du mich gesandt hast, weil sie eins sind. In mir, eins miteinander. Das war für mich eine Offenbarung. Eine ganz große, tiefe Offenbarung des Leibes Christi. Gottes Leib ist eins. Wenn du allen Christen in einen Haufen hättest, dann werden sie eins. Und wir sagen, oh, solche große Spaltungen im Leib Christi und Spaltung hier und Spaltung da und der eine kann nicht mit dem anderen und der andere mit dem anderen nicht und so weiter und jeder muss sein eigenes Häufchen bauen, weil es sind nur ein paar hier und ein paar dort, die sich irgendwie zusammenfinden und das nur wackelig und dann das erste Mal, wo irgendetwas Komisches geschieht, dann oh, kann ich nicht mehr mit denen. Aber ich sage dir, jeden Einzelnen von uns ist unmittelbar mit Jesus vereint. Wenn das so ist, dann sind wir auch unmittelbar miteinander vereint. Denn es gibt keine Distanz. Jesus ist nicht eine endlose lange Linie und da bin ich mit ihm vereint und hier bist du mit ihm vereint und hier bist der andere mit ihm vereint und hier sind die Grenzen. Hier sind die charismatische Spalte und da sind die Charismatiker mit ihm vereint und hier sind die Baptistenspalte und da sind die Baptisten mit ihm vereint und da sind die Pfingstlerspalte und so weiter und so fort und die lutherische und katholische und jeder hat seine Spalte für sich. Nein, Jesus ist einen Punkt und ist alles. Jesus ist einen Punkt und ist alles. Und so sind wir mit ihm vereint. Und er ist eins mit dem Vater. So ist jeder Christ unmittelbar mit ihm vereint und es gibt keine Spaltung im Leib Christi. Und wer das sagt in Jesu Namen, das weise ich zurück. Sage, das ist ein Lügengebäude. Das ist Satans Werk. Das ist sein Trick. Das ist seine Art. Und er tut alles, was er kann, um uns das Glauben zu machen. Spaltung im Leib Christi, ist das ein Witz? Wo ist er denn gespaltet? Ist der Hand abgehackt? Fehlt ein Fuß? Ist er mittendrin getrennt, dass es so auf Seiten liegt? Sein Leib ist heil und effektiv heute in dieser Welt. Und wir sind ein Teil dieses Leibes. Das, was wir durchmachen mit diesen Gedanken, das ist der Spiel des Satans. Das ist dieser Drache, der versucht, dieses Kind zu verschlingen. Das sind diese ein Drittel der Engel, die weggeschmissen aus dem Himmel waren, die runtergeschmissen auf der Erde waren. Das ist deren Werk, uns einzureden, dass es anders ist. Die versuchen, durch unsere menschlichen Schwächen uns glauben zu lassen, dass es Spaltungen geben könnte im Leib Christi. Das Wort sagt nicht umsonst, tut alle Klage, alle Ärgernis, alle Bitterkeit von dir fern. Es sagt es nicht umsonst. Es sagt es, weil es erstens mal möglich ist und zweitens notwendig. Warum würde uns sagen, tu alle Bitterkeit, alle Ärgernis weg? Weil wir Bitterkeit haben, weil wir Ärgernis haben, weil wir und so weiter. Sonst hätte es ja nicht sagen müssen, tu es von euch weg. Aber wenn er sagt, tu es von euch weg, dann bedeutet das auch, dass wir das können. Es ist möglich für uns. Und es ist notwendig für uns, auf dass wir das erfüllen, wozu wir berufen sind. Und zwar, damit sie eins seien, Vater. Damit die Welt erkennt, dass du mich gesandt hast. Damit die Welt errettet wird. Wenn wir die Strategien des Feindes, wenn wir diesen Konflikt erkennen und verstehen ein bisschen, dann fällt es uns auch nicht schwer, in eine, aggressiv ist nicht das Wort, in eine proaktive Haltung hineinzugehen, wenn sowas an uns rankommen möchte. Einen Christsein ist ein proaktives Dasein. Es ist einen Marsch, es ist einen Weg, auf den wir gehen. Es heißt nicht, sitzet hin in alle Welt. Amen? Habt ihr schon öfters gehört? Es heißt, gehet hin in alle Welt. Und während du gehst, dann gehst du als ein Teil eines Leibes, der eins ist. Und durch diese Einheit wird die Welt erkennen, dass Gott Jesus gesandt hat. Das ist eine riesige Herausforderung. Wenn du siehst, wie wertvoll es Gott ist, dass das geschieht, das hat mich zutiefst betroffen heute. Wie wichtig es ist, dass Gott bereit war, zu dulden ist fast zu viel. Er wusste, wie der Teufel reagieren würde. Er wusste, es ist ein Kampf. Er wusste, es wird Großes kosten, um diesen Sieg zu erringen. Und ganz von Anfang an hat er gewusst, dass auch mein Volk wird gegen mich wirken. Er hat gewusst, wie Herodes reagieren würde. Er hat gewusst, dass er diese ganze kleinen Kinder töten würde. Aber er wusste, ich muss durch. Diesen Sieg muss geschehen. Sonst ist es für die ganze Welt hoffnungslos. Und so war es ihm wert, diesen Opfer bringen zu müssen. Es war ihm wert. Und so ist es ihm auch wert in unserem Leben, dass wir durch Zeiten gehen, die mal schmerzen. Dass wir durch Zeiten gehen, die unerklärlich sind, die wir nicht verstehen können, wo wir sagen müssen, Gott, wo bist du denn überhaupt? Es ist wert, weil diesen Sieg so wichtig ist. Was wir jetzt an Sieg in unserer Generation erlangen, das ist das, was die nächste Generationen bestimmen. Wenn wir es loslassen und es verwässern lassen, dann haben wir bald einen neuen Holocaust. Dann hat bald der Feind wieder die Oberhand. Wenn es keine Bonhoeffer gäbe, wenn es keine Menschen gäbe, die bereit sind zu stehen für ihren Standpunkt und für den Herrn, wenn wir nicht bereit sind, das zu tun in unserer Generation, dann wird die nächste Generation dafür büßen müssen. Wenn wir es aber tun, koste es, was es wolle, dann haben wir Land eingenommen. Wenn wir es aber nicht tun, wird jemand anders das tun müssen. Sind wir dazu bereit? Können wir verstehen? Können wir sehen, in welch eine Situation wir leben? Können wir sehen, dass unsere Religion mehr ist als nur ein Sonntagsding? Es ist mehr als nur Rituale erfüllen in irgendeinem Kirchengebäude, in irgendeinem Maß. Es hat mit Ewigkeit zu tun. Es hat mit der Errettung von Nationen zu tun. Wenn wir bereit sind zu stehen, so wie die 12, dann können wir unsere Nation für Jesus gewinnen. Wir können den Weg bahnen in einer Art und Weise, dass nichts anderes das tun kann. Aber wir sollen das verstehen. Ich möchte sanft damit umgehen, aber das Kindlein kommt nicht jedes Jahr. Er ist einmal gekommen und dann hat er uns in die Welt gesandt. Er wird nicht wiederkommen, um wieder die Erlösung zu zahlen. Er hat es ein für alle Mal getan. Dieses Opfer ist geschehen und es wird nie mehr geschehen. Jetzt liegt es an uns, diesen Kampf weiterzumachen, indem wir sein Wort glauben. Dass wir die Freude Jesu erfüllen und seine Freude in uns zur Vollendung kommen lassen, indem wir ihm glauben. Was gäbe es sonst, warum er sagt hier, Vater, ich habe ihnen dein Wort gegeben, damit ihr Freude vollkommen sei. Ich sage es ihnen jetzt, ich sage dieses Gebet jetzt, Vater, damit ihre Freude vollkommen sei. Eigentlich war das keine freudige Botschaft. Aber weil er wusste, Vater, sie haben es geglaubt. Deswegen ist ihr Freude voll. Und so ist es mit unserem Wandeln im heute im Herrn. Unsere Freude ist dadurch voll, weil wir ihm glauben. Weil wir wissen, dass unser Leben einen Zweck hat, der viel größer ist als nur unsere kleine Umgebung. Unser Leben hat einen Zweck, der in alle Ewigkeit Einfluss hat. Einen Zweck, der weit darüber hinausgeht, was wir sehen und verstehen können. Das erfüllt mich mit Freude. Ich weiß nicht, was es für dich tut. Aber wenn ich weiß, Herr, du kannst mein Leben hernehmen und es benutzen, um deine Zwecke, die in alle Ewigkeit erfüllt werden, zu erfüllen. Ich kann dazu beitragen, Herr, einfach indem ich dich glaube und ich mich in dich freue und ich mein Leben dir zur Verfügung stelle. Herr, du kannst mit mir machen, was du willst. Herr, ich stehe dir zur Verfügung. Herr, es ist mir wert, dass der Preis, den du bezahlt hast, nicht wegen mir zu Boden fällt. Es ist mir wert, Jesus. Denn die Fülle, die wir erfahren werden, und zwar nicht nur in den zukünftigen Zeiten, sondern auch hier, die Freude und das Segen, die wir erfahren können, dürfen, ist unermesslich. Aber es geht gar nicht darum, es geht darum, dass wir dazu beitragen können, dass sein Wille erfüllt wird hier auf dieser Erde. Sind wir dazu bereit? Dann wird er uns benutzen. Dann werden wir die Werke Jesu tun, weil das ist das, was er will. Er will Leute haben, die seine Werke tun. Das ist offensichtlich. Da muss ich nicht fragen, Herr, ist es deine Wille? Doch, ja, das ist meine Wille. Das habe ich dir gesagt. Hast du es nicht gelesen? Hallo? Also lass uns ermutigt sein. Lass uns vorangehen. Lass uns die Weihnachtsgeschichte in seiner Vollkommenheit verstehen. Und lass es uns auch unseren Kindern so geben. Schöne Geschenke. Ganz toll. Das größte Geschenk hat Gott uns gegeben in seinem Sohn. Und der uns seinen einzigen Sohn gab, wird er nicht uns in ihm alles geben? Wir können alles von ihm erwarten. Alles, was gut und vollkommen ist, kommt von dir, Vater. Vater des Lichts. Er hat gute Dinge im Sinne für uns. Er hat Gedanken des Segens und des Auferbauens und des Sieges. Der hat Gedanken über uns, die gut sind, überwindende Gedanken. Der trägt uns durch Sachen, wo die Welt gar nicht durchmachen kann. Er trägt uns, wann es schwer ist, und er segnet uns mit Zeiten der Fülle. Er hat Freude daran, dass jeder unter seinen eigenen Weinstock sitzt und seinen eigenen Haus und genießt die Arbeit seiner Hände. Das hat er alles für uns. Will gerne, dass wir das tun. Der will, dass wir Zeiten der Ruhe haben, dass wir wirklich alles genießen auf dieser Erde. Aber er will, dass wir bereit sind, auch mal aufzustehen und das Feld behalten. Auch wenn wir tausende Feinde schlagen müssen mit so einem Eselknochen. Auch wenn wir nichts in der Hand haben, womit wir kämpfen können, erwartet er manchmal von uns, dass wir einfach unser Mann stehen oder unser Frau stehen. Amen? Aber das gibt uns eine Erfüllung, das gibt uns einen Zweck in unserem Leben, das lässt uns wissen, wir sind nicht umsonst da. Herr, ich bin bereit. Herr, du kannst mich gebrauchen. Ich will in dieser Realität leben, Jesus. Ich will keine, vielleicht nächsten Sonntag gehe ich in die Kirche, Christentum haben. Oder mindestens zu Weihnachten und Ostern. Das will ich nicht. Das befriedigt mich gar nicht. Ich will die Realität haben. Ich möchte jeden Tag sehen, dass er bei mir ist. Ich möchte, dass er mich aufhebt, wenn ich runter bin. Ich möchte, dass er mein Herz mit Freude erfüllt, wenn ich auf dem Bergspitze bin und in seine Gegenwart. Ich möchte all das mit ihm erfahren. Ich möchte die Tränen mit ihm teilen. Ich möchte meine Freude mit ihm teilen. Ich möchte wissen, dass er bei mir ist, wenn ich wirklich durch Trübsal gehe. Ich möchte wissen, dass er mir sagt, mein Sohn, meine Tochter, habe Mut. Sei guten Mutes. Denn ich habe die Welt überwunden. und du wirst es sehen. Du wirst es erfahren. Er sagt, Vater, ich will, dass sie bei mir sind. Ich will, dass sie meine Herrlichkeit sehen und miterleben. Denn es gehört ihnen. Ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast. Ich denke, es ist uns nicht bewusst, wie mächtig diese Worte sind. In den ganzen Alten Testament lese ich nur eins. Meine Herrlichkeit teile ich mit niemandem. Und hier sagt Jesus, Gott, deine Herrlichkeit habe ich ihnen gegeben. Ich habe es ihnen gegeben. Wir sind nicht jemand anders. Wir sind sein Leib, unmittelbar mit ihm vereint. Und deswegen kann er seine Herrlichkeit mit uns teilen. Es ist erstaunlich. Das erfüllt mich mit irgendwas, die ich nicht erklären kann. Mit Furcht, mit Freude. It's awesome. Auf Englisch, das Wort gibt es nicht auf Deutsch. Das ist so toll. Awesome. Das sagt alles. Wenn du es nur verstehen könntest. Tut mir leid. Nein. Das heißt, eine absolute Erfülltsein mit dieser überwältigenden Gefühl der Größe und der Majestät Gottes. Das ist die Bedeutung von awesome. Gibt es ein deutsches Wort, der das so umfasst? Eigentlich nicht so. Aber ihr versteht, was das heißt. Diese überrangige Gefühl der Größe Gottes. Das erfüllt mich, wenn ich dran denke. Es ist keine Hochmut oder so, dass ich sage, hey, ich habe die Herrlichkeit Gottes. Ganz im Gegenteil. Es ist eine Zerbrochenheit in mir, wo ich sage, oh Gott, ich bin dir so dankbar. Oh Gott, ich habe das nicht verdient und ich weiß es, ich kann es nicht verdienen, Herr. Ich verstehe nicht, warum du das mir gibst. Aber Gott, ich will mit dir gehen. Ich will dir dienen. Ich will das erfüllen, wozu du mich berufen hast. Ich will, Jesus. Ich will, was du willst. Denn ich weiß, dass es gut ist. Nicht nur für mich, sondern für jeden. Es ist gut für die ganze Welt. Also Herr, lass mich so sein, wie du willst, dass ich bin. Amen. Vater, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir, dass es so ehrlich ist, Herr. Wir danken dir, dass du es nicht irgendwie mit Zuckerwatte umrahmt hast, Herr, dass du die ganze Geschichte erzählt hast. Vater, ich danke dir für deinen Sieg. Vater, ich danke dir auch, dass du bereit warst, diesen großen Opfer zu bringen, nicht nur deines selbst, sondern so viele. Und ich danke dir für deine Gnade, Vater, die wir nicht verstehen. Aber ich weiß, eines Tages werden wir vor dir stehen und wir werden sagen, ja, Vater, du hast es richtig getan. Wir werden das erkennen, Vater, auch wenn nur zum Schluss. Aber Jesus, wir wollen dich vertrauen, wir wollen dich glauben. Wir vertrauen dir, dass du es wirklich gut mit uns meinst und wir wollen deine Willen tun. Wir wollen das erfüllen, wozu du uns berufen hast, Jesus. Herr, wir wollen, dass diese Weihnachtsgeschichte in dem Maß der Erfolg zu Ende geht, wie du es vorhast. Und wir wollen unser Teil dazu beitragen. Hilf uns dazu, Jesus. Hilf uns. Schenke uns Weisheit, schenke uns Erkenntnis, schenke uns alles, was wir brauchen, Herr. Vater, wir haben aufgehört, Religion zu spielen. Und nun sind wir auf dem Weg mit dir. Gebrauche uns auf dem Weg, Vater. Ich bitte dich, dass du das tust. Ich bitte dich, dass du es in diese nächste Woche tust, dass du die in den nächsten paar Wochen jetzt in der Vorweihnachtszeit tust, Vater, dass du uns gebrauchst, um jemanden dir näher zu bringen. Gebrauche uns, um irgendjemanden zum Glauben zu führen, Vater. Schenke uns die Worte und die Gelegenheiten und bereite Leute vor, dass sie es empfangen. So wie deine Jüngern hier, die haben es empfangen und die haben es geglaubt. Das ist eine Sache, die aus dir kommt auch, Vater. So tu es, Herr. Ich bitte dich drum. Jesu.
Du bist der Heilige, der allmächtige Gott, würdig zu empfangen allen Lob, allen Dank und alle Ehre. Du Lamm Gottes, du Löwe von Juda, der Heilige Israels. Wir singen mit allen Engeln, heilig, Heilig, heilig bist du, o Herr, unser Gott. Doch verlanget unser Wesen nach mehr von dir, o Gott. Gieß dein Geist aus über dieses Land und setz dein Plan jetzt fort. Lass die Ströme fahren auf uns herab, Herr, lass die Ströme fahren und misch den Staub aus unserem Herz und Seele. O Herr, wir sind durch deinen Geist befreit. Lass die Ströme fahren auf uns herab, Herr, lass die Ströme fahren und wisch den Staub aus unserem Herz und Seele. O Herr, wir sind durch deinen Geist befreit. Lass die Ströme fahren, lass die Ströme fahren. Der Regen deines Geistes, Herr, erfrischend Friedensstrom, weicht harte Menschenherzen ein, die Liebe deines Sohns. Doch verlanget unser Wesen nach mehr von dir, o Gott. Gieß dein Geist aus über dieses Land und setz dein Plan jetzt fort. Lass die Ströme fahren auf uns herab, Herr, lass die Ströme fahren und wisch den Staub aus unserem Herz und Seele. O Herr, wir sind durch deinen Geist befreit. Lass die Ströme fahren auf uns herab, Herr, lass die Ströme fahren und wisch den Staub aus unserem Herz und Seele. O Herr, wir sind durch deinen Geist befreit. O Herr, lass die Ströme fahren auf uns herab, Herr, lass die Gottes sind durch deinen Geist befreit. Ja, Herr, lass die Ströme fallen auf uns herab. Herr, lass die Ströme fallen und wisch den Staub aus unserem Herz und Seele. O Herr, wir sind durch deinen Geist befreit. Lass die Ströme fallen. Lass die Ströme fallen. Lass die Ströme fallen. Lass die Ströme fallen. Lass sie fallen. Lass die Ströme fallen, lass die Ströme fallen.